gepolstert, so genietet, so Kunstleder abwischbar, so dass man irgendwie sie nicht verletzen kann, wenn man einfach snuselt. Ich habe momentan ein total brennendes Thema im Herzen, also ein Thema, was in meinem Herzen brennt. Und das merkt man vielleicht heute Morgen nicht ganz so wie am Freitag, weil einfach wieder meine guten Morgenträgheit, wisst ihr, Morgenstunde hat Blei im Arsch. Das spüre ich auch jetzt noch und dementsprechend, ich gebe mir aber Mühe und ich vermute mal, dass irgendwann auch das Feuer wieder über mich kommen wird und dann wird das Ganze vielleicht noch ein gutes Ende nehmen. Ja, also ich habe momentan eine Predigt, der arme Heinrich hat die schon gehört, und zwar predige ich das momentan überall, wo ich hinkomme, und so im letzten Monat. Und Anfang der Woche wollte ich mich hinsetzen, habe gesagt, Herr, also jetzt sag, was dran ist, weil ich bin ja immer offen dafür, dass der Herr mir auch was anderes sagt. Und er hat mir eine andere Predigt gegeben. Und dann habe ich die vorbereitet und ausgeführt und alles wunderbar und fertig und so. Und am Freitag nach der Arbeit habe ich mich noch ein halbes Stündchen hingelegt, bevor ich dann hingehe. Und in dieser Schlafensphase kriege ich so ein Gefühl, so einen Druck, ey, predige genau das, was du jetzt momentan überall predigst. Halleluja, also habe ich meine Freigabe bekommen, habe die Predigt beiseite getan, die ich neu ausgearbeitet habe, die hörte dann irgendwie ein andermal, aber ich kann endlich aus dem vollen Herzen predigen und das freut mich sehr. Ich habe die Erlaubnis dazu und ich habe ein sehr kurzes Wort mitgebracht. Das steht im Römer 1, Vers 16. Genau genommen ist nicht mein Wort kurz, sondern das Wort, über das ich predigen werde. Im Römer 1, Vers 16 sagt Paulus Folgendes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Sehr schön. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber gut, Thomas. Oh, ich liebe es, Leute zu haben. Also, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes oder Gotteskraft, die jeden rettet, der glaubt. So schreibt die Elberfelder etwas anders als die Einheitsübersetzung. Diese Worte, das ist was ganz Kurzes, aber eigentlich ist es genau wie ein Zeugnis, was man hier vorne gibt. Stellt euch vor, da kommt ein Paulus, geht auf die Bühne, nimmt das Mikro im Zeugnisteil und sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet. Da spricht doch eine Erfahrung raus, eine Begeisterung raus. Das muss jemand erlebt haben. Das ist keine Sache, die man einfach so an andere Leute schreibt, wenn man es im Verstand hat, sondern das ist etwas, was man wirklich erlebt hat, wo man begeistert ist. Ich schäme mich nicht. Also er hätte ja auch einfach sagen können, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet. Aber er sagt, ich schäme mich nicht, ich bin begeistert, ich trete da überall für ein. Und das ist ein total tiefes und heftiges Zeugnis. Ganz kurz zusammengefasst, so wie man sich Zeugnisse wünscht. Einfach nur ein oder zwei Sätze, alle sind begeistert, der Herr ist verherrlicht und man kann weitermachen. Und ich 5 Stunden lang hier und da und von Höchstken auf Stöckskin. Paulus hat etwas erlebt. Paulus erlebt das Evangelium, also die frohe Botschaft, die Nachricht vom Kreuz, die Nachricht vom Tod und der Auferstehung Jesu, das erlebt er als eine göttliche, heftige Kraft. Etwas, was eine wirkliche Antwort ist. Und zwar nicht nur auf die Frage, was wird nach dem Tod sein, sondern auch im Jetzt und Hier eine Rettung aus allen Nöten, aus allen Problemen, die wir haben. Das soll jetzt kein Wohlstandsgedöns sein, sondern wirklich, es ist eine totale Antwort. Und er ist davon begeistert. Er ist so begeistert davon, dass er sagt, ich schäme mich nicht. Egal, ob es Leute gibt, die mich dafür auslachen, die mich für verrückt erklären, die mich irgendwie mobben und ausgrenzen, die mich steinigen oder alle möglichen Dinge mit mir machen. Ich meine, der Paulus hat einiges erlebt in seiner Zeit. Er ist so überzeugt, er hat diese Kraft so geschmeckt und gesehen, dass er sagt, das ist etwas, da kann man sich nicht schämen für. Und wenn ich jetzt rumkomme, ich predige ja nicht nur hier, sondern auch in anderen Gemeinden und nicht nur bei Jesus Freaks, sondern halt auch in Gemeinden anderer Denominationen, dann erlebe ich immer wieder absolut trockenes Land. Der Leib Christi ist verdorrt, der ist trocken. Der ist wirklich so wie so ein trockener Lehmboden, der schon aufgerissen ist und nichts mehr braucht als Wasser, als Frische. als Kraft, als fruchtbringende Flüssigkeit. Ich sehe nicht dieses Evangelium der Kraft im Leib Christi, dass eine Kraft ist, die rettet. Ich sehe Menschen, die total frustriert sind, die niedergeschlagen sind, denen es wirklich nicht gut geht, die sich so irgendwie durchretten, bis dann der Herr endlich wiederkommt oder sie vorzeitig zum Herrn gehen. Die irgendwie einfach nur ihre Zeit absitzen und sich so ein bisschen freuen, dass es noch andere gibt, die ihnen Gegenwart, die ihnen Trost spenden. Das erlebe ich immer wieder. Wo ist diese Kraft? Wo ist diese Kraft, wenn wir keine Lösung parat haben, sondern nur trösten können? Wo ist ich? Boah, welch ein geiles Zeugnis. Der Krebs ist weg. Halleluja. Das passiert. Das passiert immer wieder und immer häufiger. Aber ich erlebe es auch total oft, dass wir für Leute beten und sie sterben trotzdem. Und man geht dann nach Hause und denkt sich, ach, wenigstens hat die Person von Jesus gehört. Wenigstens hat die Person Jesus vorher angenommen. Wenigstens konnten wir Trost spenden in der letzten Stunde. Das ist keine Kraft Gottes. Das ist zwar auch total toll, aber von einem allmächtigen Gott verstehe ich oder erwarte ich einfach mehr. So wie in deinem Zeugnis. Der Krebs ist weg. Heilung. Das ist eine Lösung. Aber das sieht man in Deutschland total wenig. Wir haben nicht immer die Lösung parat. Und da kann ich auch verstehen, wenn Christen sowas noch nie erlebt haben, da kann ich Christen verstehen, die sagen, ich schäme mich des Evangeliums. Weil es ist keine Lösung. Es ist nur ein schönes Wort und es macht ein angenehmes Gefühl im Herzen. Aber ich kann auch... Es ist keine Antwort. Kann man das nachvollziehen? Paulus, der Unterschied von Paulus ist, Paulus hat eins wirklich begriffen. Er hat begriffen, dass Jesus die Antwort auf alles ist. Auf all unsere Nöte. Alle unsere Sorgen und Nöte wurden durch Jesus am Kreuz schon beantwortet. Es liegt bereit in der geistlichen Welt. Und wir müssen uns nur nehmen und zu uns hinziehen. Jesus hat in der geistlichen Welt alles parat gemacht. Und das habe ich schon oft gesagt, aber es ist, glaube ich, immer noch im Leib Gottes, im Leib Christi nötig, dass das immer wieder gepredigt wird, dass wir da reinkommen, dass wir in diese Kraft Gottes reinkommen. Weil wir sind die letzten 1900 Jahre wirklich beraubt worden. Das Evangelium ist reduziert worden. Jahrhundertelang hat man nur noch gepredigt, das Evangelium macht dich schuldfrei, also der Jesu Tod macht dich schuldfrei, du kannst nach dem Tod in Ewigkeit bei Gott sein. Das ist alles, was gepredigt wurde. Aber wir sind beraubt worden. Die Bibel sagt viel mehr aus. Viel mehr ist am Kreuz entstanden. Und wenn wir nur das im Fokus haben, dann ist, und das ist eine ganz wichtige Sache, das versteht das nicht falsch, aber wenn wir nur das im Fokus haben, dann haben wir ein Evangelium Light. Ein bisschen Evangelium, aber nicht die volle Wahrheit. Und wenn wir die ganzen anderen Dinge nicht annehmen, dann nehmen wir auch das Erlösungswerk Jesu nicht an. Nicht vollständig. Dann ist er zum Großteil, wenn der Leib nur eine Hälfte von dem annimmt, was er getan hat, ist er zum Großteil umsonst gestorben. Weil der Leib es ablehnt oder vergessen hat, von Theologen irgendwie in das Licht geführt wurde, die es vielleicht auch echt ernst gemeint haben, aber die einfach nicht die Fülle gesehen haben, sondern nur einen kleinen Teilaspekt. Der Leib hat es nötig, wirklich die Tiefe und die Breite und die Höhe Gottes und es der frohen Botschaft Jesu, von Jesu Werk zu verstehen, zu sehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir müssen zurückkommen zu dieser wahren Fülle. Und wir müssen zurückkommen, ja, in die Tiefe Gottes. Und dann kriegen wir wirklich wieder ein Evangelium der Kraft, dessen man sich nicht schämen muss. Dann erleben wir sowas. Und ich möchte heute Morgen, genauso wie am Freitag und wie vor seit Wochen überall ich jeden frage, auch dir heute die Frage stellen. Wie sieht das bei dir aus? Das, was du so momentan erlebst, das, was du mit Gott irgendwie begriffen hast, das, was du glaubst, was die frohe Botschaft ist, reicht dir das? Beantworte dir das selber. Reicht dir das oder willst du mehr davon haben? Oder bist du vielleicht schon zufrieden mit dem, was du hast und denkst du, eigentlich ist es doch gut. Ich werde nicht verfolgt, ich werde nicht geschlagen, ich werde nicht misshandelt, ich kann irgendwie mein Christsein leben, ich habe coole Gemeinschaft, ich habe meinen Gottesdienst, der Herr berührt mich gelegentlich, es fühlt sich gut an, es ist einfach so, so soll es immer bleiben. Reicht dir das oder willst du mehr? Reicht dir das Evangelium leid? Ich habe in letzter Zeit eine Suche durchgemacht. Eine Suche nach einer neuen Sehnsucht in meinem Herzen. Und ich muss feststellen, dass meine Suche jahrelang wirklich theoretisch war. Und zwar, ich habe seit Jahren immer gedient und war treu hinterm Herrn und hinterm Herrn hinterher und habe ihn auch gespürt und so. Aber irgendwie, wenn es darum ging, so Sehnsucht, über Sehnsucht zu sprechen und ich wirklich ehrlich in mein Herz reingehört habe, dann habe ich wirklich gemerkt, ich will sehnsüchtig sein, aber ich bin's nicht. Also eine theoretische Sehnsucht, verstandesmäßig, ja, ja, Herr, mehr von dir, da würde man doch sagen, ja, das ist doch Sehnsucht, aber es ist etwas, was nur im Kopf abgeht, aber keine Funken sprüht im Herzen. Theoretische Sehnsucht. Und es fiel mir wirklich auch schwer, da dann auch Kraft rauszuziehen, weil ich einfach so, das war einfach leer, hohl. Kennt das jemand? Hat sowas jemand schon mal erlebt, solche Phasen? Und bei mir war es so, dass ich durch mein Umfeld, durch meine Frau, durch Geschwister aus dieser Gemeinde und aus anderen Gemeinden Dinge erlebt habe, die diese Sehnsucht wieder neu angezündet haben. Wir haben uns getroffen, um in das Thema Heilung reinzukommen, über lange, lange Zeit. Wir haben Gebetstreffen angefangen, wo wir uns danach ausgestreckt haben, hey Gott, mehr von dir, mehr von dir. Und wir haben dann, als ich das erste Mal so ein Lakeland-Video gesehen habe und gesehen habe, was wirklich möglich ist, auch heute noch. Ich meine, das wusste ich ja vorher kopfmäßig, aber da sah ich es, dass das hier passiert. Nur so ein paar Häuser weiter passiert genau das. Und dann denke ich mir so, wow, das will ich auch. Und plötzlich, als ich sah, dass da Leute mit ihren Rollstühlen nach vorne brachten selber und Leute irgendwie wieder sehend wurden und Tote auferweckt wurden, da habe ich dann gesagt, Gott, das will ich auch. Und plötzlich ist diese theoretische Sehnsucht nicht mehr theoretisch geblieben, sondern es gab wieder so Funken. Und es hat angefangen zu glimmen, wie so ein Schwelbrand im Herzen. Und es wurde dann immer mehr und ich wurde immer begeisterter und die Sehnsucht ist zum Leben gekommen. Und ich habe wiederbelebt worden. Und ich habe gemerkt, dass das nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern dass halt Gott das in mich reingestreut hat und angepustet hat. Aber auch meine Geschwister, die haben mich mitgezogen. So wie wenn man keinen Bock hat, laufen zu gehen, weil laufen gehen ist so doof, aber dann nehmen einen Leute mit und dann macht es so plötzlich doch Spaß. Oder man ist total frustriert und gelangweilt am Wochenende und hat keinen Bock und dann sagt jemand, hey, komm doch mit zu der Fete, das ist bestimmt cool. Und dann sagt man, ja gut, und lässt sich mitschleifen, hat aber eigentlich gar keine Lust und dann merkt man, die Fete ist total cool und man hat gute Laune und Freude und hat einen schönen Abend. Und so ist es auch irgendwie, wenn die Sehnsucht theoretisch ist und andere Begeisterte ziehen einen mit und dann springt der Funke über. Und das habe ich erlebt. Und meine Sehnsucht und unsere Sehnsucht wurde echt zum Teil beantwortet. Wir erleben immer mehr Heilung auch in dieser Gemeinde. Wir erleben immer mehr Übernatürliches in dieser Gemeinde. Aber gleichzeitig wurde die Sehnsucht auch immer größer, immer brennender, immer verzehrender. Und die fängt irgendwann auch an, weh zu tun. Also, weil du einfach weißt, es gibt noch viel mehr. Und wir kratzen nur an der Oberfläche. Und man wird immer gieriger und will mehr und es dauert einem zu lange und es kann wehtun. Ey, aber ich merke, dass diese Sehnsucht auch eins macht mit uns. Es kommt auch gleichzeitig Kraft. Es kommt diese Kraft des Evangeliums rein. Wer Gott vom ganzen Herzen sucht, von dem will er sich finden lassen. Und hierbei ist es auch so, wenn diese Sehnsucht kommt, sagt Gott, mehr von dir, dann kommt seine Kraft, dann fließt seine Kraft und dann passieren nur plötzlich Dinge, die man nie erwartet hatte, die man nie zu wünschen gewagt hatte, weil man ist ja nur der arme kleine Typ, der irgendwie nicht aus dem Arsch kommt. Echt, in unserem Umfeld merkt man wirklich eine Veränderung und das ist total geil. Und was wir begreifen müssen, das ist in diesem Zusammenhang wichtig, und der Storch hat das schon oft gepredigt irgendwie, aber ich muss das hier nochmal wiederholen, ist diese Sache, wie wir da reinkommen können. Römer 12, Vers 2. Erneuert euch durch durch Veränderung eurer Gedanken. Und dieses Verändern, das ist ja, wie der Storch es so wunderbar ausgearbeitet hatte, ich wäre nie auf so etwas gestoßen, weil ich griechisch eine totale Niete bin, aber dieser passive Imperativ. Wir werden, total paradox, wir werden verändert, das ist was Passives, aber es hat eine Befehlsform. Lass dich verändern. Das heißt, wir können eins machen, uns aktiv ausstrecken, von Gott zu empfangen. Wir können es selbst nicht tun, aber wir können uns aktiv aufreißen, damit was in uns reinkommen kann. Und das müssen wir wieder beginnen. Und wenn du merkst, dass deine Sehnsucht theoretisch ist, dann musst du versuchen, das zu tun. Und wenn du selbst merkst, du schaffst das nicht, dann such dir Leute, die dich mitziehen. Dann such dir Leute, die dich damit segnen. Dann bitte Gott, dass er diesen Funken wieder in dich reinbringt. Nicht nur das Vollbringen, sondern auch das Wollen zu schenken. Aber bleib nicht mit dieser theoretischen Sehnsucht, die nichts in dir macht. Man denkt, das ist Sehnsucht, aber Sehnsucht, wahre, brennende Sehnsucht, macht was mit einem. Und wenn wir da reindrängen, wenn wir da dieses Reich Gottes an uns reißen, dann werden wir in eine Kraft reinkommen, dann werden wir Feuer Gottes bekommen, dann werden wir wirklich anfangen zu brennen. Und es gibt zwei Richtungen in dem Zusammenhang. Die eine Richtung, lange Zeit in dieser Gemeinde gepredigt und vollkommen richtig und gut. Ich habe mich da ein ganzes Jahr drauf gestützt irgendwie. Das ist die Sache mit dem Wahrheiten im Glauben annehmen und in Realität sprechen. Glaubenstheologie. Zum Beispiel Markus 11, 23. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Es sind Wahrheiten, Gesetze, Richtlinien wie Naturgesetze, die Gott in dieses Buch geschrieben hat. Und die Dinge stimmen einfach. Und wenn wir lernen, in diesen Gesetzen zu wandeln und diese Gesetze für uns zu nutzen, so wie man die Schwerkraft nutzen kann, um den Müll rauszubringen. Wenn man das begriffen hat, dann macht man das Fenster auf, schmeißt ihn raus, er ist schon mal unten. So kann man auch die Gesetze Gottes nutzen. Das ist einfach so, das ist Fakt. Und wenn du nicht zweifelst im Herzen, sondern glaubst, dass es geschehen ist, wie mit Heilung, Jesus hat unsere Wunden am Kreuz getragen, das stimmt so, egal ob ich sehen kann oder nicht, in Jesu Namen, ich nehme mir das. Und wenn wir lernen, das zu tun, dann passiert das. Das ist einfach so. Das ist eine reine Verstandessache. Diese Sache irgendwie so, das ist was, ja nicht Verstandessache, aber das ist so, hat doch schon so was Intellektuelles, das wirklich anzunehmen, in diesen Gesetzen zu wandeln. Aber es gibt eine zweite Richtung und die ist mindestens genauso wichtig und die brennt halt gerade in meinem Herzen. Und das ist die Sache, vom Propheten Joel geschrieben wird. Joel 3, Vers 1. Und ich, das ist meine Übersetzung, die neue Sprachenübersetzung. Also ich übersetze mal eine andere. Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, wo er seinen Geist über alles Fleisch gießt, wo er seine Kraft über alles Fleisch gießt, wo er in der Fülle gibt, wo die Riesendusche kommt. Let it rain. Wo es richtig, ja, sein himmlisches Feuer prasseln wird, und zwar über alles Fleisch. Nicht nur über Ausgewählte, er will ihm Überfluss geben. Oder Sacharja 4, Vers 6, wo steht, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, also durch menschliches Können und durch menschliche Power, sondern durch seinen Geist will er es tun. Gott will es tun. Gott will es tun. Nicht wir. Und diese Glaubenssache ist die eine Richtung, dass wir etwas annehmen, was schon geschehen ist, eine Wahrheit annehmen. Aber die zweite Sache ist, dass Gott etwas tun will. Dass wir es nicht aus eigener Kraft machen müssen, dass wir es nicht für Gott tun müssen, sondern dass wir einfach nur nicht im Weg stehen dürfen, weil wir sonst voll weggebrannt werden. Da kommt eine göttliche Feuerwalze und die möchte richtig kokeln. Positiv. Und das ist echt der Hammer. Das ist ein Leben aus der Salbung raus, ein Dienen aus der Beziehung raus. Wo nicht mehr wichtig ist, was wir tun, sondern einfach nur, was Jesus in uns ist. Es ist wichtig zu begreifen, was wir in Jesus sind. Aber es ist viel wichtiger zu begreifen, was Jesus in uns ist. Und dass wir das rauslassen, dass wir dem wirklich Raum geben. Dann werden wir einen viel besseren Weg finden, der wirklich aus der Tiefe herauskommt. Dass nicht mehr wir, sondern Gott tut. In uns und durch uns und aus uns heraus. Und wer da hinkommen will, der hat, glaube ich, echt momentan Glück. Weil ich erlebe es einfach praktisch, und ich bin jetzt kein großer Prophet oder so, aber ich erlebe es einfach praktisch. Momentan ist eine Zeit, wo Gott total zurüsten und ausgießen will. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Zeit kommen wird und schon da dran ist zu kommen, wo Gott seinen Leib ganz neu in eine neue Kraft und eine neue Herrlichkeit reinbringt. Und momentan ist die Zeit der Zurüstung. Momentan ist die Zeit, wo Gott die Leute voll macht, wenn sie sagen, ich will voll sein. Er will ihnen die volle Packung geben, damit sein Leib endlich wieder erstarkt. Amen, Halleluja. Da habe ich aber Glück gehabt. Jetzt werde ich warm. Ja, ich fange auch schon an zu schwitzen. Ha, ich spüre so Feuer im Rücken. Und ihr habt einfach echt Glück, weil momentan ist die Zeit der Ausgießung. Gott will sein Feuer in uns gießen. Und dann erleben wir das auch plötzlich. Diese Gebetstreffen, ich mache da jetzt wieder Werbung für. In unregelmäßigen Abständen treffen sich dienstags hier Leute, bis jetzt war es immer dienstags, treffen sich hier Leute, nicht nur aus dieser Gemeinde, sondern auch aus anderen Gemeinden, aus Langenberg, aus Wuppertal, aus was weiß ich woher, Dabringhausen und von far, far away treffen sich hier Leute, und es werden immer mehr, die einfach nur eins auf dem Herzen haben: weniger von uns, mehr von ihm. Gott, wir wollen deine Übernatürlichkeit erleben. Wir wollen deine Vollmacht erleben. Und diese Gebetstreffen sind der Hammer. Hier geht's richtig ab. Hier ist echt Herrlichkeit. Das ist so geil. Das ist so der Hammer. Und das wäre vor 2 Jahren noch Fantasiegedanken gewesen. Aber es passiert. Gott gießt momentan aus und kommt da einfach mal hin. Das ist total geil. Das ist der Hammer. Und wir erleben wirklich auch so ein Feuer und Leidenschaft in unseren Herzen. Und ich merke plötzlich, dass, wenn ich genau dieses Thema in anderen Gemeinden predige, dass genau das auch bei denen anzündet. Dass genau bei denen auch Leute sind, die sagen, yes, ich will das. Und dass immer mehr Leute in diese Leidenschaft reinkommen. Und nur plötzlich erlebe ich ein Handeln in Kraft. Ich diene Leuten im Gebet schon länger. Das ist auch gut so, wenn man für Leute betet. Aber oft war es so, dass es total anstrengend war, dass man gekrampft hat und gemacht hat und getan hat. Und dann plötzlich erlebe ich, dass Gott da ist und dass man einfach sagt, in Jesu Namen sei frei. Und er ist frei. Oder in Jesu Namen sei geheilt und die Krankheit ist weg. Halleluja. Dinge, wo man sonst Wochen und Monate gebetet hat und fast verreckt dran wäre, und momentan ist es einfach leicht. Und ich muss zugeben, es ist noch nicht bei allen Sachen so bei mir, aber ich erlebe, dass da ein neuer Drive reinkommt. Und das ist total geil. Es wird plötzlich leicht. Man kommt in eine andere Art von Jüngerschaft rein. In eine kraftvolle Art von Jüngerschaft rein. Und wenn man das erlebt, also jetzt Beispiel, letzte Woche, war das letzte Woche Samstag? Letzte Woche Samstag stand ich da hinten, und da war irgendwie so ein, das war in, wo war das noch? In Wipperfürth, da war irgendwie, alle beteten dafür, dass Wipperfürth errettet wird. Und ich habe Wipperfürth echt nicht auf dem Herzen, also stand ich einfach hinten und sagte, Gott, was willst du, was willst du, Gott, was willst du? Und mehr von dir, und ließ mich voll machen. Und dann plötzlich sah ich mich, wie ich durch die Reihen gehe und den Leuten so ganz kurz die Hände auflege. Und solche Fantasien habe ich öfters. Und ich dachte erstmal, okay, lass es. Aber dann irgendwann, wo das richtig brennt, und ich wusste auch wofür, nämlich für evangelistische Gabe. Für evangelistische Gabe. Und da habe ich gesagt, hey Gott, ich habe doch selber keine evangelistische Gabe, also wie soll ich Leute damit segnen? Aber irgendwie wurde das dann echt drängend, und ich habe dann gesagt, hey Storch, kann ich bitte mal irgendwie, und habe das dann den Leuten erklärt, dass ich kein Reinhard Bonke bin, aber so, aber dass ich dir gern die Hände auflegen würde. Und also man lässt sich ja in die Evangelisation lieber rein segnen von dem Mähdrescher Gottes als von so einem Hansel wie mir. Aber ich habe den Leuten das halt erklärt. Und die sind dann nach vorne gekommen, und ich habe den Leuten die Hände aufgelegt. Ich habe gemerkt, dass es nicht von mir ist, dass ich etwas von mir abgebe, so wie beim Predigen, wo ich sage, so, Herr Gott, du hast mir eine Gabe geschenkt und ich gebe die weiter an jemanden. Sondern ich merkte, dass es einfach so wie so ein Rohr durch mich durchfließt. Und es knisterte, wo ich die Hand draufgelegt habe. Richtig geil, das war der Hammer, da ist richtig Kraft geflossen. Und ich war einfach nur der so gemacht hat. Und die Leute haben einfach Gott erlebt. Und das war total geil. Das ist Wandeln in Salbung. Und da möchte ich reinkommen. Und wenn wir in so eine Kraft reinkommen, und ich glaube, dass Paulus sowas erlebt hat, wenn wir in so eine Kraft reinkommen, dann haben wir ein Evangelium, was eine Kraft hat, und dann müssen wir uns nicht dessen schämen. Dann sind wir begeistert. Und ich begreife immer mehr, dass es eigentlich alles aus Gnade geschieht. Dass die Gnade so riesig ist, dass den Teil, den wir tun können, auch wenn wir viel machen können, aber dass der Teil, den wir wirklich tun können, so unglaublich klein ist im Vergleich zu dem, was Gott tun will. Er will so unglaublich viel tun. Und hey, deshalb möchte ich dir Mut machen, mal den Blick darauf zu richten, nicht was du in Jesus bist, sondern was Jesus in dir bist. Weil unsere höchste und größte Berufung ist, dass du Tempel Gottes wirst. Dass Gott in dir Wohnung nimmt und durch dich rausstrahlt und dass du ein Ebenbild Gottes wirst. Nicht, weil du dich so total veränderst, sondern weil Gott so dermaßen in dir drin ist, dass er dich total verändert. Und dass seine Kraft in dir drin ist. Und deshalb möchte ich die Frage stellen, hey, hast du Sehnsucht? Willst du da mehr? Willst du mehr davon? Willst du Feuer Gottes aus Gnade empfangen und das auch weitergeben? Weil ich erlebe von mir, dass es wirklich so ist, es ist erst bei mir richtig abgegangen und es geht ja noch mehr, aber so, das ist noch viel mehr möglich. Ich bin ja nur am Anfang, der Zündfunk ist gerade durch. Aber ich merke, wenn ich Feuer haben will, um es weiterzugeben, dann kommt plötzlich was. Wenn ich Feuer haben will für mich, so nur für mich, dann nix. Das treibt in den Dienst rein. Willst du Feuer Gottes, dann stell dir bitte auch die Frage, bist du bereit, Wege zuzulassen, die du bis jetzt noch nicht gegangen bist? Bist du bereit, Gott auf eine Art und Weise kennenzulernen? Oder dass Gott sich auf eine Art und Weise und auf eine neue Form dir offenbart, die dir vollkommen fremd ist? Wir haben ja Gott hat uns schon mal berührt und wir haben unsere Wege und wir haben unsere Mittel und wir wissen ganz genau, hey, da und da, da hat Gott mich berührt und so soll es wieder sein, weil es war schön. Aber Gott will vielleicht bei einigen auch auf eine neue Art und Weise kommen. Er will vielleicht sich in einer ganz anderen Art und Weise offenbaren. Bestes Beispiel, guck nicht auf die Uhr. Bestes Beispiel, das macht mich nervös. Ich weiß, das wird lang. ich bin schon im letzten Viertel. Wenn ich nicht abschweife. Also, bestes Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, wiedergeborene Christen, die sagen, ich brauche kein Sprachengebet. Ich habe das nicht nötig. Ich kann wunderbar mit Gott kommunizieren. Er spricht zu mir und es ist alles wunderbar. Und der Heilige Geist baut mich auf und es ist toll. Ich brauche das nicht. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Aber vielleicht will Gott so einen Menschen durch Sprachengebet auferbauen. Dass er dann irgendwie in Sprachen zu Gott betet, der Heilige Geist durch ihn fließt und er in eine ganz neue Ebene reinkommt. Vielleicht will Gott mal einen anderen Weg gehen. Also frag dich, bist du wirklich offen, den Weg zu gehen, den Gott für dich hat? Bist du offen, alles, was du bis jetzt gelernt hast, über Bord zu schmeißen? Bist du offen, all deine positiven und negativen Erfahrungen beiseite zu legen und ganz neu dich von Gott finden zu lassen und Gott zu finden? Yes, das ist, glaube ich, wichtig. Wenn wir in dieses Evangelium in Kraft reinkommen wollen, dann müssen wir zurück zur Fülle Gottes kommen. Dann müssen wir die Tiefe erkennen. Und das können wir nicht im Kopf. Das können wir nur durch Offenbarung. Also ist der einzige Weg, da reinzukommen, dass wir sagen, Gott, offenbar dich mir. Weniger von mir, mehr von dir. Mach mich voll. Mach mit mir, was du willst. Ich werde es nicht begreifen. Ich werde es nicht verstehen. Ich werde deinen Weg nicht erkennen. Vielleicht, aber es kommt einfach. Mach du. Kontrolle vollständig abgeben. Und Gottes Nähe suchen und sich immer wieder neu von ihm füllen lassen. Das ist der Weg da rein. Wir müssen auch lernen, wenn wir wieder in diese Kraft reinkommen wollen, wir müssen lernen, wieder in göttlichen Maßstäben zu denken. Total oft denken wir in menschlichen Maßstäben. Wir sehen irgendeine Situation und reagieren darauf menschlich und fragen uns dabei nebenbei bei der Planung der Lösung, fragen wir uns, was könnte Gott gefallen? Aber wir müssen lernen, in göttlichen Maßstäben zu denken. Ein Beispiel, Markus 6, 48 bis 50, die Geschichte, wo Jesus nach einer großen Menschenmenge noch am Ufer bleibt und sagt, Jünger, fahrt über den See, ich komme dann nach. Und die rudern und totaler Sturm und Wind und es ist total abgefahren da. Und sie kacken gnadenlos ab. Sie rudern, die anderen schöpfen, alle sind kurz, also haben Lebensangst, sie Panik, die gehen unter. Als Schiffer wissen die ganz genau, Gegenwind und Sturm und so. Und das ist ein kurzer Ruderweg, aber sie sind schon die ganze Nacht da am Machen, am Tun, früh morgens dann. sind sie total verzweifelt und hängen in ihrer weltlichen Situation vollkommen fest. Und da passiert Folgendes. Jesus kommt so übers Wasser, bum, 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 Hand in der Hosentasche, bum, 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 von seinem nicht Hosentaschen tragenden Kaftan, also Hand im Kaftan, und läuft da so über die Wogen und Wellen und ist total entspannt. Und die Bibel sagt, und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. Er sieht ihre Situation. Und in der vierten Nachtwache ging er auf dem See zu ihnen hin, wollte aber an ihnen vorübergehen. Er sah, dass sie sich abmühten, ruderten, verzweifelt sind, verkacken, und will aber an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und sie schrien auf und waren total, sie erschraken. Und dann begann er mit ihnen zu reden und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er steigt zu ihnen ins Boot und der Wind legt sich, der Sturm ist weg. Und sie waren außer sich, sie waren bestürzt. Hier sind zwei vollkommen unterschiedliche Haltungen. Die Jünger erschrecken, als sie das übernatürliche Wandeln Jesu über den See sehen. Die sind total so in ihrem menschlichen Kampf, Überlebenskampf gefangen, dass sie die haben Wunder über Wunder gesehen, und jetzt läuft Jesus über Wasser und sie kommen mit dem Übernatürlichen total nicht klar. Sie rechnen nicht damit. Sie erschrecken regelrecht. Sie denken, er wäre ein Gespenst, weil das kann ja nicht sein, weil sie so gefangen sind in ihrem menschlichen Handeln. Aber wenn man sich Jesus anguckt, der will vorübergehen. Der sieht das Ganze in göttlichem Maßstab und denkt sich, hey Leute, ihr habt schon so viel Wunder gesehen, ihr habt die Vollmacht, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt irgendwie Tote, ihr habt Kranke gesund gemacht, ihr habt das Reich Gottes gepredigt, ihr kämpft in der Situation, aber was soll sein? Ihr seid Herr über diese Situation und will einfach weitergehen. Jesus hat den Blick voll in göttlichen Maßstäben. Er sieht oder registriert gar nicht, dass die voll am Kämpfen sind, weil er sieht einfach nur ihre Vollmacht. Seht ihr den Unterschied? Und da müssen wir wieder lernen hinzukommen. Weil wenn wir da reinkommen, dann können wir plötzlich auf Bedürfnisse eingehen, auf übernatürliche Art und Weise. Da, wo jede karitative Einrichtung verkackt, da, wo jedes menschliche Hilfsdings, Organisationsdings nicht mehr weiter weiß, da können wir dann als Leib Christi sagen, ja, und wir haben eine Lösung dafür. Hier fängt Gott übernatürlich an. Und wir können dann wirklich Jesus mit alles, in der ganzen Packung, mit drum und dran, mit rotem Kraut und weißem Kraut und lecker viel Hammelfleisch, Gemüse und Peperoni oben drauf, wir können ihn total abgeben. Nicht nur ein Teil davon, nicht nur den Ewigkeitsaspekt. Wir müssen Jesus komplett raushauen. Und in Jesus können wir dann wieder Jesus in uns eine echte Antwort sein. Eine Antwort auf Probleme, auf jede Not und Probleme, die diese Welt hat. Und deshalb müssen wir danach suchen. Und ich habe halt auch echt auf dem Herzen, dass ich glaube, dass hier Leute sind, die sagen, hey Jesus, sende mich. Die dieses Brennen haben, die diese Leidenschaft haben und die von Gott einen Ruf spüren, wirklich in Vollmacht rauszugehen und sich füllen zu lassen, um dann wirklich aktiv zu werden. Und ey, dann ist heute ein cooler Tag auch zu sagen, Jesus, sende mich. Hier bin ich bin bereit. Bist du so jemand? Bist du bereit, den Frust über Bord zu werfen? Bist du bereit, irgendwie dieses kleine Christsein, was du bis jetzt erlebt hast, über Bord zu werfen und zu sagen, auch egal, was ich bis jetzt erlebt habe, ich weiß, es gibt mehr und ich will das mehr sehen und ich will erst ruhig sein, wenn ich die Fülle Gottes erlebe. Dann sagt Gott heute, sende mich. Und ja, also ey, ich fänd's total schön, ey, Amen. Ich fänd's total schön, wenn wir heute noch für Leute beten, die einmal sagen, meine Sehnsucht ist total theoretisch. Ich will wieder so einen Zündfunken haben. Ich brauche einen Zündfunken von außen. Ich will neues Feuer haben. Ich bin erkaltet. Für die möchten wir unbedingt beten. Für Leute, die halt wirklich sagen, Jesus, sende mich. Ey, dann komm zu jemandem, lass für dich beten und dann sag Gott das und dann lass dich segnen dafür. Und ja, also ja, das reicht. Also ey, Feuer und Leidenschaft und Sehnsucht und ey, wer dafür Gebet haben will, für den würde ich gerne beten, du bestimmt auch. Dabei. Okay. Übernimmst du dann diesen Gebetspart oder wie machen wir das?